Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Und Leute, seht ihr, ich habe mich schon direkt wieder verhaspelt im ersten Satz. Das fängt ja gut an. Mein Gast ist diesmal, und das habt ihr ja schon gelesen, der Ankündigungspodcast, Dirk, den ich allerdings als Antec eigentlich kenne, Antec Pistole von Novotny TV. Hallo Antec, Dirk, Novotny.
Ja, hallo Joachim. Ich kenne mich auch in erster Linie als Antec. Beziehungsweise das hängt immer davon ab, in welcher Zeit ich mental gerade unterwegs bin. Ne, also wahrscheinlich so bis Mitte der 2000er Jahre Antec, danach dann wieder ein bisschen ziviler.
Oder habe ich jetzt schon ein ganzes großes Geheimnis verraten, dass du eigentlich Dirk heißt?
Nee, das haben schon andere Leute ausgeplaudert.
Gut. Vielleicht fangen wir direkt nämlich an bei unserer ersten Begegnung, und tatsächlich bekomme ich das Jahr zwar nicht mehr hin, aber es muss ungefähr so 96, 97 oder sowas gewesen sein. Es war in Essen, es war in Essen-Steele vor dem Josef-Beuys-Mart-Weg, wo ich damals gewohnt habe, und aus irgendeinem Grund standest du da vor der Tür und wolltest du einen Ochs abholen oder eine Promo von eurer Platte vorbringen? Auf jeden Fall habe ich dich direkt dazu verpflichtet. Wir wohnten im Dachgeschoss und ich hatte gerade irgendein monsterschweres Regal gekauft oder gebaut, wie auch immer. Und du musstest direkt helfen, dieses Regal ins Dachgeschoss hochzuschleppen. Wahrscheinlich war es ein Sommerabend, es hatte ungefähr 48 Grad und du musstest direkt helfen. Das war unsere erste wunderbare Begegnung.
Das, als du angefangen hast zu erzählen, hat bei mir erst keine Glocke geläutet, aber an das Regal, da kommen jetzt so dunkle Erinnerungen auf. Das weiß ich noch, was ich bei dir da wollte. Vielleicht hatte ich auch einfach Bock, mal mich körperlich ein bisschen zu betätigen. Das weiß ich nicht mehr. Es war ja, du hast, da war ja dieser legendäre Plattenladen auch ganz in der Nähe, ne, wo ich sehr oft zu Gast war.
Der Rockstore in Essen-Steele, den es bis heute gibt, ja.
Oh ja, das ist cool. Mit dem Jahr würde mich jetzt irgendwie wundern, dass wir uns tatsächlich erst kennengelernt haben, nachdem wir die Platte raus hatten. Kann aber sein. Wenn dem so wäre, dann wäre 96 halt für die erste Platte sehr gut getroffen, das Jahr.
Dann war es wohl 96, ja.
Ja.
Und hast du mir tatsächlich damals die Platte gebracht oder war es euer Demo? Oder mein Gott, es ist gerade mal 25 Jahre her, da kann man da wohl erwarten, dass man sich noch detailgenau erinnert.
Ich habe keine Ahnung, aber es waren, ich meine, es gab ja auch andere Bekanntschaften, über die wir uns dann um ein paar Ecken kannten, die mich vielleicht irgendwie da unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen zu diesem Treffen, was dann in Arbeit ausgearbeitet ist, gelotst haben, weiß ich jetzt nicht mehr. Also, aber ich muss auch sagen, das ist speziell eine Zeit, die gerade im Moment so ein bisschen sehr bei mir verschwimmt. Ne? Also jetzt so im Zuge der geplanten Reunion-Konzerte habe ich ja so ein bisschen auch angefangen, über die Facebook-Seite da Recherchen zu betreiben, meine eigenen Gedanken zu formulieren und andere Leute aufzufordern, vielleicht noch das beizutragen, was ihnen dazu noch einfällt. Und mir ist schon sehr wenig eingefallen und von anderen Leuten kam sehr wenig bis hin zu Informationen, die ich direkt als falsch erkannt habe.
Also, als falsch oder als, nein, das kann ich gar nicht gemacht haben. Das war ich nicht.
Sowas gibt es auch, ja, solche Geschichten gibt es auch. Da gibt es eine Geschichte, angeblich sollen wir mal nach Hamburg gefahren sein zu einem Konzert in irgendeinem Vorort. Und wir hatten einen Typen eingestellt, einen noch sehr jungen Typen, der, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich gerade volljährig, als Koch. Der sollte dann vegan kochen an dem Abend. Und wir haben keinen Parkplatz gefunden, woraufhin Martin, unser Gitarrist, das Auto einfach in irgendeinem Vorgarten geparkt haben soll. Und ich soll diesem Koch eine Eisenstange in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, er soll auf unser Auto aufpassen, wonach wir weggegangen sind. Aber diese Geschichte glaube ich nicht. Ich weiß nicht, du kannst das bestätigen. Also so ein Typ war ich nicht.
So ein Hooligan warst du nicht. Nee, so ein Hooligan warst du nicht. Nicht so ein Gewalttätiger.
Nee, ich war ein friedlicher Hooligan.
you hit me with a flower, um es mit Lou Reed zu sagen.
Vielleicht habe ich den Blumen in die Hand gedrückt und er hat das irgendwie in der Erinnerung verwechselt, mit denen er Leute besänftigen sollte, die sich über das geparkte Auto aufgeregt haben. Hätte sein können, vielleicht waren die Blumen aus demselben Garten, in dem auch das Auto stand. Das wäre natürlich nicht so cool gewesen, aber.
Vielleicht waren es keine Blumen, sondern Eisenkraut. Und da jemand hat da irgendwas durcheinander gebracht im Nachgang.
Ja, ja, der Typ, der war total durcheinander, glaube ich.
Apropos total durcheinander. Novotny TV, lass uns doch mal das aufdröseln. Wann ging das eigentlich los? Du hast damals in Essen studiert. Irgendwas, ja. Lehramt oder sowas, kann das sein, wenn ich da jetzt mal was ganz Geheimes ausplaudern darf?
Gestaltungstechnik und auch wieder schwer zu erinnern. Deutsch, ja, und natürlich Pädagogik, weil ich ja Lehrer hätte werden sollen. Wozu es nicht gekommen ist, uns gleich vorwegzunehmen.
Und du kommst aber eigentlich aus dem Münsterland, nämlich die Ecke Coesfeld. Und Münsterland ist natürlich wie jenes Schwabenland, wo ich herkomme, die Schwäbische Alb, so eine Region, in der man im Zweifelsfall in einem bestimmten Alter eher wegzieht, als dass man da bleiben will. War das bei dir auch so? So mal get out of Münsterland?
Ich habe die erste Gelegenheit sofort wahrgenommen. Also ich musste durch glückliche Umstände nicht zur Bundeswehr und nach dem Abitur war ich sofort in Essen. Ich weiß nicht, ob Essen so meine super Wahlstadt gewesen wäre. Die Leute aus Coesfeld, die ziehen natürlich viel nach Münster. So also die Party-Studentenstadt, die, glaube ich, nur ein Drittel so groß war wie Essen, aber fünfmal so viele Kneipen und Clubs hatte. Ja, aber ich habe Essen dann auch sehr zu schätzen gelernt.
Bist du damals direkt in den hippen Rüttenscheider-Szene-Stadtteil gezogen, oder?
Nee, ich bin ins hippe alten Essen gezogen und konnte fußläufig zur Zeche
kommen. Creator!
Genau. Mein erster Abend in Essen, da habe ich dann diesen Fußweg durch den Kaiserpark zur Zeche genommen, den ich mir aus dem Stadtplan gesucht hatte. Bin da hingelaufen. Nachher haben mir Leute gesagt, das sollte ich lieber nicht nochmal machen. Und es war ein toller Abend. Vor dem Eingang hatten Jugendliche ein 2 Meter hohes Feuer angezündet. Drinnen gab es, glaube ich, sofort eine Schlägerei. Also das war, ja, da war sofort so ein sehr schöner Kulturschock.
Also wie beim Schützenfest bei dir zu Hause. Du hast dich einfach zu Hause gefühlt.
Ich habe Schützenfeste nicht besucht. Ich war mehr so ein, ich war so ein Snob, so ein Gymnasiast, der sich am Dorfleben nicht beteiligt hat.
Punk? Warst du Punk?
Puh, ja, geht das zusammen? Snob, Gymnasiast und Punk?
Ja, schon. Doch. Denk mal an so Typen wie wie Nagel von Muff Potter.
Der war auf jeden Fall mehr Punk als ich. Also der war schon irgendwie, also ich war auch noch dazu introvertiert, eher ruhig, kränkliche Gesundheit. Für Punk jetzt, da klopfe ich mir vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Schulter, aber sogar für Punk war ich ein bisschen zu unangepasst. So wie alle bei Novotny TV. Da haben die Punker haben sich zwar über uns gefreut, wenn wir kamen, aber so wirklich dazugehört oder wie die waren wir eigentlich nicht.
Wie wart ihr? Was war anders an euch? Also ich meine, ich habe euch ja damals live gesehen mehrfach und klar, das war schon, wie soll ich sagen, wie ich euch erinnere, ist, dass es auf jeden Fall erstmal klar, ihr wart so ein Tacken anders, also eben nicht irgendwie so Lederjacken und sonst irgendwas, Punks-Typen, sondern du dachtest schon so, okay, ja, Freaks trifft's auf eine blöde Weise nicht, sondern es war eine Band, die, ihr wart optisch natürlich schon irgendwie anders, ihr wart, also tatsächlich sah ihr aus wie so ein Haufen schlaumeierische Gymnasiasten, die aber ziemlich druff waren und wo man ahnte, so die können aber auch ganz ordentlich Krawall machen. Ungefähr so habe ich euch in Erinnerung.
Ja, schon so ein bisschen. Aber ich würde sagen, dass wir auch unter Gymnasiasten irgendwie aufgefallen wären und egal, wo du uns hingesteckt hättest, wären wir immer irgendwie komische Leute gewesen, wo die Leute gedacht hätten, was sind das denn für welche? So ein bisschen. Wir waren ja, ich meine, wir waren schon nicht komplette Soziopathen. Wir haben schon auch Freundschaften geschlossen auf unserem Weg und uns mit Leuten unterhalten. Aber oft war auch auf einmal der Backstage-Raum komplett leer. Das ist auch passiert, wenn wir zu spleenig angefangen haben zu reden und uns zu verhalten. Und das war nicht irgendwie so von wegen Sachen zertrümmern, Gewalt androhen oder Alkoholexzesse, sondern einfach nur uns unterhalten.
Kannst du da ein Beispiel dafür nennen? Im Sinne, dass ihr dann, wie soll ich sagen, die Leute durch eure Witze, durch zynische Anmerkungen, Ähnliches einfach direkt mal vor den Kopf geballert habt, so wie andere vielleicht den Leuten, wenn man vor einem schön einen Kopfstoß versetzen, so das Ganze
Nee,
in verbale Art oder wie wart
so
ihr?
nicht. Wir haben eigentlich uns immer so unterhalten, als würden wir Songtexte schreiben. Und die Songtexte waren auch eigentlich dann das Ergebnis von Quatschgelaber, von einfach freiem Assoziieren und möglichst das Dämlichste sagen. Und das ging eigentlich so auf die ganze Zeit. Ich glaube, das konnten viele Leute einfach nicht gut und nicht gut haben. Dann natürlich auch manchmal ein seltsames Verhalten. Ich weiß noch, in Rheine hatten wir mal uns dann gedacht, wir hatten Frauenkleider, sehr knappe Frauenkleider an, Holgi und ich. Und ich hatte die Idee, dass wir eine komische Backstage-Tätigkeit suggerieren, indem sich einer Nutella unten ans Bein schmiert und der andere an den Mund. Und das war einer der Momente, wo wir dann alleine waren im Backstage-Raum. Und auf der Bühne hat der Gag leider überhaupt nicht gezündet, keiner hat es verstanden.
Du hattest eben schon Holgi erwähnt, Holger Wiespieps, euren Sänger,
Ja.
den ja auch Legenden umgeben. Es wurde damals dann schon, es gab also damals nicht nur Sven Bock vom Plastic Bomb, der Bankangestellter war zunächst und dann für eine Karriere für den Punk alles aufgegeben hat, sondern tatsächlich hattet ihr einen Bankangestellten als Sänger, was nun auch schon mal so. Und er sah halt auch irgendwie so aus wie so ein Bankangestellter nach einer Nacht in der Düsseldorfer Altstadt, wo ihn seine Kumpels
Ja.
irgendwie zurückgelassen haben und er am nächsten Tag noch von der Polizei aufgegriffen wird. Und etwa so wirkte er auf mich irgendwie in manchen Momenten.
Ja, mir hat er jetzt vor ein paar Tagen auch erzählt, dass er in dem Zustand auch öfters dann auch in die Bank gegangen ist. Also ich glaube, der war oder ist so fit im Kopf, dass der auch noch unter Substanzeinfluss so einen buchhalterischen Job ausführen kann. Eine Eigenschaft, die mir leider nicht zu eigen war.
Du
Weshalb das dann zum Beispiel auch mit dem Lehrerberuf nichts geworden ist.
ist er tatsächlich immer noch bei der Bank, bei der Sparkasse?
Ja, der macht doch jetzt so ein bisschen höhere Ämter füllt er da aus. Was genau, kann ich dir nicht sagen. Irgendwas mit Immobilien, glaube ich.
Na dann. Die anderen in der Band, stell die doch bitte mal vor. Und wie habt ihr euch eigentlich so zusammengefunden? Jetzt mal auch nochmal um auf die Vergangenheit der Band so ein bisschen einzugehen.
Ja,
War
da
das so
wäre.
eine typische Dorfklicke, die dann einfach zusammen eine Band hatte? Oder wie hat es euch zusammengetrieben?
Also. Längsten Kontakt habe ich zum AFL, den habe ich kennengelernt im fünften Schuljahr. Also länger geht fast ja nicht mehr. Der auch kann man sagen, so das musikalische Mastermind war. Also ich denke, der hat die meisten Songs, Stücke geschrieben. Das Orgelspiel ist ja auch sehr, sehr prägend und Den habe ich da kennengelernt und mit dem habe ich auch angefangen, so meinen Musikgeschmack zu entwickeln. Also wir waren ziemlich früh, kennengelernt habe ich ihn, indem ich ihn einfach dann irgendwann gefragt habe, weil ich habe gemerkt, der scheint sich für Musik zu interessieren. Und dann habe ich ihn gefragt, was hältst du eigentlich von diesem neuen Ding da, neue deutsche Welle? Und das fand er auch ziemlich geil. Und schon ein paar Jahre später hatte er dann irgendwie eine Sammlung von ultra rarem, knapp vor Neue Deutsche Welle Zeug, so was so aus Düsseldorf kam. Ja, das war halt dann auch schon sehr prägend. Also das Afel hatte, seine Eltern hatten eine Tankstelle, davon schon sehr früh sein eigenes Geld verdient da, weil er da immer gearbeitet hat und hat sich sehr früh eine unglaubliche Plattensammlung aufgebaut.
Konnte man dann, hat der
Und
schwarz, konnte man da schwarz tanken, quasi für einen Zwanni, für den Affel irgendwie den Tank voll machen und er hat die Kohle direkt eingeschoben?
das hätte man machen können, wenn nicht E-Afel immer derjenige gewesen wäre, der gefahren ist und selber tanken musste auch und von uns kein Geld dafür bekommen hat. Er hatte den Golf, mit dem dann immer 6 bis 7 Leute plus einige Verstärker und so durch die Gegend gekarrt wurden. Ich hab ja nie Auto gefahren. Ich habe ja bis heute keinen Führerschein, deswegen war das für mich uninteressant. Da habe ich komplett Verweigerung betrieben.
Du sagtest Neue Deutsche Welle. Was bist du für ein Jahrgang? Was seid ihr so für Jahrgänge? Wo bewegt sich das? Anfang der
70.
70er? Okay, 70er.
Ja, direkt 70, ja.
Okay. Und ja, weitere Personen, die dann
Weitere
ins Spiel
Personen.
kamen?
Ach so, vielleicht erzähle ich noch, mit Afel habe ich dann auch mit meinem Bruder zusammen auch so die erste Band gegründet, als ich 16 war. Bibi, Burger King und die Big Mac Bambles. haben da schon für ziemliche Furore gesorgt in Coesfeld mit einem ja eigentlich noch krasseren, aber auch Musikstil-Mix, als wir das dann nachher bei Lobotny TV gemacht haben, aber auch so ein bisschen aus Mangel an Stilbewusstsein. Also wir haben Cramps und Jimi Hendrix gecovert, unter anderem und The Clash, so dass man in einem Set zusammengewürfelt.
Mashup nennt man das heutzutage.
Ja, das, also es hat sich erstaunlich ähnlich angehört, so wie wir das gespielt haben. Wir haben es aber nicht so gleichzeitig, wir haben so keinen Ska mit Psychedelic vermischt oder irgendwas in der Richtung gemacht. Dann ist das so ein bisschen so passiert, dass ja, ich dann halt Coesfeld verlassen habe. Die Band hat sich aufgelöst und Afel hat dann mit den restlichen Mitgliedern von Lobotny TV dann angefangen, so zu experimentieren. Also so ist das Zusammenkommen. Ich bin dann eigentlich erst so 3, 4 Jahre später dann wieder in den Dunstkreis dann reingekommen und hatte so den Anfang der Entwicklung gar nicht mitbekommen, wo seltsame Aufnahmen weitestgehend ohne klassische Musikinstrumente auf einem 8-Spur- oder 4-Spur-Kassettenrekorder gebastelt wurden. Deswegen der Martin Matt Guitar Dünker oder wie ich ihn nachher getauft habe, Elvis Pestalozzi. Da schäme ich mich ja heute noch für, dass ich ihm den Namen einfach aufgedrückt habe, aber in dem Moment fand ich es lustig. Der stand dann auf dem Plattencover, dann hieß er so. ja, der Gunne war dabei und der Holger Gunne ist vielleicht Siegfried Roy, den Namen hat er sich selber gegeben, da habe ich nichts mit zu tun. Den kennt man vielleicht von den Türen, also da ein deutlich bekannteres Projekt ge gezündet als nur vor. Das war lustigerweise mit dem Sänger Maurice, der mein Vorgänger als Schlagzeuger war bei Novotny TV.
Maurice, wiederum Maurice Summ, den erinnere
Genau.
ich, dann hast du mit mir auch immer bekannt gemacht, irgendwann in den 90ern. Der hat auch eine kurze Zeit fürs Ochs geschrieben bisweilen und das ist heute der Mensch, der das Staatsakt-Label in Berlin betreibt. Und jetzt natürlich,
Richtig.
ja, der hat eine ganz wilde Vergangenheit.
Oh, dann scheint vielleicht Jahre, so wie du grinst, sind da noch Jahre dazwischen, wo ich ihn dann kurz vielleicht mal nicht. Ja, gut, doch, wild. Aber auch, ja, halt ein cleverer Junge. Der zu schlau war, um sich da selber Schaden zuzufügen, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ich nicht, vielleicht weißt du aber auch mehr.
Apropos sich selber Schaden zufügen, war denn, na, niemand, du musst nicht, kannst natürlich jetzt von anderen Bands reden, mit denen du dort zu tun hattest, um jetzt niemanden zu belasten, aber wie soll ich sagen, wie selbstzerstörerisch war man denn im Münsterland drauf? Also für mich ist es halt so eine Region, ja, die von Schützenfesten und dann halt Schnaps und Selbstvernichtung irgendwie bestimmt ist. So die typische 80er Provinz-Tristesse. Wie hat man sich da so als, wie habt ihr euch da so, oder was man möglicherweise berichten könnte, wie habt ihr euch da so positioniert? Was machte das, was hatte das für eine Bedeutung? Oder war letztlich der kreative, künstlerische Ausdruck euch Bewusstseinserweiterung genug?
Ja, also dieser selbstzerstörerische Alkoholexzess, ländlich, für die ländliche Region typisch, das kann man sich vielleicht denken, dass das nicht unser Ding war, aber Bewusstseinserweiterung schon. Und bei einigen Protagonisten, das war ja auch eine Szene, die so ein bisschen auch über die Kernband hinwegging. Das ging dann auch manchmal auch in gefährliche Richtungen.
Das
Ich,
Münsterland grenzt an die Niederlande, muss man vielleicht
ja.
noch kurz für die Menschen, die mit der Geografie nicht so ganz vertraut sind, noch mal kurz anfügen.
Ja, wobei ich glaube, man kann sich das Zeug überall besorgen. Das wär nicht das Problem gewesen. Wo ein Wille ist, da wäre dann auch ein Weg und der Wille war da. Ich persönlich stand da eigentlich auch immer ein bisschen außen vor. Ich, wie ich gerade schon erwähnt habe, schwächliche Gesundheit. Ich hätte das nicht lange durchgemacht und dazu war ich auch ein bisschen Schisshase. Insofern war ich prädestiniert dafür, da so ein bisschen ja, das Ganze zusammenzuhalten, wenn es auseinander zu driften drohte. Das heißt, ich war der Typ, der die Konzerte organisieren musste und der nachher zugesehen hat, dass auch alle wieder nach Hause kommen, heile.
Und Musik machen ist ja auch durchaus auch Extremsport, je nachdem, an welcher Position in der Band man sich betätigt.
Ja, und ich hatte halt die Arschkarte am Schlagzeug. Da ist das natürlich echt tödlich, wenn man dann so richtig geplättet ist, dann funktioniert das nicht mehr. Und ich habe ja schon auch ja, ziemliche Gewalt ins Schlagzeug reingelegt. Also das war schon so eine Stunde Vollgas. Danach war ich meistens komplett durchgeschwitzt und normalerweise auch an verschiedenen Stellen am Bluten. dazu war kein Alkohol nötig. Aber natürlich gab es auch solche Ausfälle. Also ich erinnere mich auch an Konzerte, wo ich dann aus Verwirrtheit gar nicht ans Schlagzeug gegangen bin, sondern mir irgendein anderes Instrument genommen habe. Ich erinnere mich noch und das war dann nachher kaputt. Genauso wie der Mikroständer. Und dann wurde ich zum Schlagzeug begleitet. Sowas passiert auch, aber aus solchen Fehlern lernt man ja auch dann.
Wo bitte geht's zum Schlagzeug? Ja, nun, kann passieren. Euer Album kam, du sagst es ist 96, auf Nasty Vinyl.
Ja.
Habt ihr da, wie kam man damals an einen Plattendeal? Habt ihr dem Horst, so hieß der, Gründer und Betreiber von Nasty Vinyl, der ja leider vor einigen Jahren verstorben ist. Habt ihr da einfach ein Demo hingeschickt oder wie kamt ihr an den Deal?
Ja, also ich habe Demos verschickt ohne Ende. Die waren auch ein bisschen fetter aufgemacht. Das Demo hatte im Vergleich zu unserer Demo-Kassette, was man so als Punkband so rausgebracht hat, das war dann ja das, was man an die Leute bei Konzerten verkauft hat, hatten wir auch noch eine Deluxe-Edition. Da waren, glaube ich, zwei C90 Kassettenseiten komplett voll mit strangestem Zeug. Das habe ich verschickt an unglaublich viele Leute. Das hat Nasty Vinyl beim zunächst erstmal nicht so begeistert. Ich habe da, hieß der wirklich Horst? Jetzt muss ich echt überlegen.
Horst? Bartel, Horst Bartel hieß der doch, glaube ich, noch ein
Ja, das war
Estefan.
aber nicht der, das war nicht der Chef. Boah, jetzt, das ist jetzt ein bisschen
Dann komme ich
peinlich.
jetzt, komm, ja, siehst du,
Das,
da müssen
also.
wir jetzt mal, da kann ich doch mal direkt im Hintergrund, aber erzähl weiter, eine kleine
Genau, das.
Recherche durchführen.
Jetzt ist doch so, jetzt müssen wir was reinschneiden.
Ja.
Genau, es kam die Antwort von Nasty Vinyl zurück. Ja, jein. Aber ich leite das mal an unseren Mann fürs Grobe weiter. Und das war dann Höhni.
Moment, Nasty Vinyl ist ein hannoversches Punk-Label, gegründet 91 von Horst Bartel und Michael Krapf. Durch Vermittlung von
Ach
Andreas
so, ja,
Höhn,
stimmt. Okay.
Höhni von den Piss-Spitzels,
Ja.
Gammes Veröffentlichung, bla bla bla. Siehst du, also der eigentliche Gründer Höhni, der macht ja heute Höhni Records immer noch, aber
Ja.
der eigentliche Gründer war der Horst Bartel und der ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben.
Okay. Ja, guck mal, das wusste ich gar nicht. Oder hast du wieder vergessen? Ja, ich glaub, ausschlaggebend war dann letztendlich, dass das Ding auch gerade erwähntem Sven Bock in die Hände gefallen ist und der hat dann in Plastic Bomb ja so eine komplette Lobhymne, euphorische, fast schon ein Gedicht über dieses Demo geschrieben. Und das dürfte dann, denke ich, auch vielleicht bei Nasty Vinyl dann so den letzten Anschub gegeben haben, sich das Ding nochmal anzuhören und dann festzustellen, dass, ja, weiß ich nicht, irgendwo auf der zweiten Seite auch normaler Punkrock dann irgendwann anfängt, den man in Plattenformat pressen kann. Und dann haben die uns eingeladen, ne? Das war für die auch, ja, ein recht risikoloses Ding. Wir haben die Platte in 3 Tagen in irgendeinem Atomschutzbunker live eingespielt. Und somit die Produktionskosten extrem gering gehalten. Und dann kam das raus. Auch das Cover, dem sieht man vielleicht an, dass da auch keine teuren Grafiker am Werk waren. Wir haben uns ja letztens noch darüber unterhalten, dass das so ein bisschen die Zeit war, wo dann alle Leute auf einmal Grafikdesigner waren, weil es Photoshop gab. Und Nasty Vinyl hat einen Photoshop. Und so hat dann der Horst tatsächlich noch kurz vor Veröffentlichungstermin den Novotny TV-Schriftzug designt, der dann auf diesem Cover zustande kam.
Das ist eine Frage, die natürlich immer wieder auftaucht oder die wir damals natürlich schon abgehandelt hatten. Und da ja die Zuhörer dieses Podcasts und Zuhörerinnen vielleicht nicht alle über 50 sind, müssen wir vielleicht nochmal kurz auf den Namen eingehen. Es gab damals einen legendären TV-Journalisten und späteren WDR-Intendanten namens Friedrich Nowotny. Also
Ja.
Nowotny, Fernsehen, Nowotny, TV.
Der sah auch so aus,
Also.
als hätte der bei uns Bandmitglied sein können, ne? Wenn man.
Gab es jemals eigentlich einen Kontakt zu dem? Also so, hey, übrigens, wir sind's die mit dem Namen von Ihnen und wir haben eine Punkband, oder gab es da nie irgendeine Art von
Nee.
Aufeinandertreffen?
Ich kann dir auch nicht sagen, wie der Name zustande gekommen ist, ob der da was damit zu tun hat. Spektakulär war halt nur, dass ich zu der Zeit dann auch tatsächlich eine Produktionsfirma namens Novotny TV gegründet hat und wir standen irgendwann mit unserem Auto hinter einem Lieferwagen und da klebte das Schild Novotny TV dran und wir dachten, was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Aber ich denke mal, dass es dieser besagte Intendant war, der da irgendwie in den Köpfen herumgegeistert ist.
Ihr habt natürlich die Schreibweise ein bisschen mit V statt W und so weiter etwas angepasst, wahrscheinlich, um euch einer Drohnenklage sofort irgendwie zu
Genau.
erwehren.
Also der Grund war auf keinen Fall, dass wir gar nicht wirklich wussten, wie der Typ sich schreibt. Oder es nicht recherchiert haben.
Butterfahrt im Gazastreifen, das ist irgendwie für mich der Titel von Novotny TV, der mir auf ewig irgendwie so ins Hirn gefräst ist. Es war bei euch immer diese textlich, diese, wie soll ich das sagen, so eine Mischung aus Absurdität und Wahnsinn, die den Unterschied ausgemacht hat. Also das war einfach so, wow, was ist das denn? Das ist so, ja so eine Art, wie so ein psychedelisches Bombardement aus allen Seiten, so ein kompletter Flash von Klängen, Texten und Zeug. Und du standest einfach nur da so, wow, was ist hier gerade passiert? So sind mir eure Auftritte und eure Platten halt irgendwie noch Erinnerung. Wie habt ihr das alles zusammengesetzt, auch gerade textlich? Wer war dafür zuständig? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also wie gerade gesagt, oft Gemeinschaftsarbeit, aber oft auch, also viel auch aus der Feder von Holger, dann gerade so bei den Platten. Da gab es ja vorher schon 500 Songs, die alle in irgendwelchen Kisten noch auf die Wiederveröffentlichung warten. Also da hatte sich dann schon herausgestellt, dass Holger derjenige ist, der da die meisten Texte schreibt, was dann letztendlich in die Songs kam. Ja, da gab es halt irgendwie so eine Übereinstimmung, so eine Meinungseinheit darüber. Also, das heißt, wir wussten, wann ist ein Songtext ein guter Nowotny-TV-Text. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, das musste der auslösen. Also der durfte auf keinen Fall irgendwie platt eine bestimmte Aussage haben, sondern es ging darum, dass der Hörer halt 20 Interpretationen, was das wohl sein könnte, was da gerade passiert im Kopf hat. Und da gibt es Leute, die das mögen, die so einen Zustand genießen, so dieses offene, man könnte das romantische Ironie nennen, als wenn man Literaturwissenschaft studiert hätte. Und andere Leute sind dadurch halt total angepisst, ne? Und die Leute, die es mögen, die mögen es noch mehr, weil die sich genau vorstellen können, wie angepisst die Leute dadurch sein sind, die es nicht genießen oder die es hassen.
Wieso hasst man das oder genießt es nicht, was ihr da gemacht habt? Also was hat das, man sagt in Neudeutsch, was triggert das bei Leuten?
Ja, vielleicht ist es dieses Ding, was hoffentlich spreche ich das Wort jetzt richtig aus, Ambiguitätstoleranz.
Hä? Was?
Die Fähigkeit, zwei, drei, vier Möglichkeiten gleichzeitig zu denken und sich nicht für eine Sache entscheiden zu müssen, sondern gerade diese Offenheit zu genießen.
Da kann man drüber verrückt werden, wenn man jetzt, wie soll ich sagen, ich bin jetzt, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber so, es wird ja gesagt, dass Menschen mit so einer gewissen autistischen Neigung immer so eine direkte Klarheit brauchen, so eins ist eins ist eins. Und in dem Augenblick, wo das zu viele Optionen bietet, wow, große Verwirrung und Hirn fängt an durchzudrehen.
Das kann sein, ja. Man sagt auch, dass politisch Leute, die eher nach links tendieren, eher eine höhere Ambiguitätstoleranz haben und wenn du je extremer rechts du bist, dir das immer mehr abgeht, weil du dann halt einfach gerne klare Setzungen haben willst. Wie das bei Autisten ist, weiß ich gar nicht.
Ich habe
Ob
das jetzt einfach mal so
Autisten.
reingehauen, so das werden wir jetzt so eine WDR-Sendung, wenn wir sagen, bleiben Sie dran, nachher finden Sie online bei uns den Faktencheck.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Autisten dann zufrieden damit sind, wenn sie merken, dass es eindeutig mehrdeutig ist und sie nicht nach der tatsächlichen einen Bedeutung suchen müssen.
Arafat Ratatat. War ein schöner Refrain bei euch.
Ja, schwankt irgendwo zwischen total daneben, total grausam, total Kölner Karneval, lässt sich nicht so richtig einordnen, ne?
Oder war es ein politisches Statement zum Palästina-Israel-Konflikt?
Nee, auch. Also irgendwie, ne, also eine der vielen,
Vorrangige
aber
Antwort.
nicht
Auch
zu.
nee, ja.
Also klar, wenn dieses Thema nicht in dem Song auch verarbeitet würde, würde dieser extreme Effekt nicht entstehen. Und ich hoffe, dass man auch raushört, dass wir das nicht unbedingt verherrlichen, sondern auch damit arbeiten, dass es fürchterlich ist und dass wir das auch als fürchterlich ansehen. Wenn so ein Song in irgendeiner Form dann aber politisch vereinnahmt wird oder irgendjemand sagt, das ist jetzt die politische Aussage, dann wird das auf jeden Fall falsch. Also was ich super schlimm finde, ist, dass ein Video im Internet auf YouTube kursiert, wo jemand also selber ein Video zu dem Song gebastelt hat und es scheint tatsächlich diese Person den als Anti-Israel-Song ausgelegt zu haben. Und da wird es natürlich dann gruselig. Und ich glaube, der Song zeigt auch, wir sind nicht die Typen, die sich anmaßen, da eine Analyse dieser Situation oder dieser Probleme da zu bieten, sondern wir können darlegen, wie abstrus solche Krisenherde sich im Kopf eines Münsterländers darstellen.
Waren die 90er, die Mitte, späten 90er, eine Zeit, in der man vielleicht noch etwas unbefangener an bestimmte Themen und ihrer Verbalisierung in Form von Bandtexten rangegangen ist als heute? Ich meine, wir leben in einer sehr damals gab es auch schon, wie soll ich sagen, gab es Diskussionen über das hier so, ja, Political Correctness, aber jetzt nicht im Sinne, wie das dann später geborgen wurde, sondern man hat das schon eher so ein bisschen spielerischer gesehen, aber gefühlt durfte Punk damals noch eine ganze Menge mehr, als Punk heute darf. Dieses darf setze ich hier jeweils in Anführungszeichen. Mhm. Aber mit bestimmten Themen, Worten, Aussagen konnte man damals noch ohne weiteres durchkommen, auch in Ox-Rezensionen beispielsweise, wenn ich da teilweise reinlese, wenn ich so, okay, das haben wir damals gedruckt und geschrieben, hat sich keiner darüber beschwert. Total krass, würdest du heute so nie mehr schreiben. Wie geht es also, und das ist jetzt die Frage, wie geht es einem, wenn man sich seine Texte von damals nochmal durchliest und natürlich jetzt angesichts von einer Reunion dann auch wieder singt? Geht da noch alles oder gibt es da Momente, wo man denkt so boah, uiuiui?
Ja, also jeder dritte Song ist uiuiui. So ein bisschen, ich kann da nur hoffen, dass die Leute verstehen, dass wir diese Reunion nicht machen, weil wir den Zeitgeist und alles, was damit zusammenhing, in genau der Form wieder aufleben lassen wollen, sondern es ist halt so eine Nostalgie-Sache. Es ist eine Sache, die man sich nochmal anguckt, was damals war. Ich denke das total oft, also so ein Song wie Pommes Paula, weiß nicht, also der Text ist schon super lustig, aber ich denke auch manchmal, dass da sich schon ja, über Personen, die so auch leben und sind, sich lustig macht. Andererseits auch natürlich, ja, weiß ich nicht, auch so eine Wertschätzung für die ausdrückt. Das ist wieder so komisch aus auf der Kippe. Zu dem Ding, was du gerade meintest, dass das damals nicht so streng war, weiß ich nicht. Es gab immer wieder, wir sind ja auch so in besetzten Häusern aufgetreten und so weiter. Und je nachdem, wo man hinkam, war das ganz unterschiedlich. Und da gab es manche Häuser, wo das deutlich extremer noch war, als ich das heute so mitbekomme. Also wo wirklich, wo man angeflaumt oder auch Gewalt angedroht bekommen hat, wenn man auf einmal im Unterhemd da am Schlagzeug saß, weil dann so schrecklich warm war und die Leute aus dem Publikum versucht haben, das einem zu verbieten und dann auch das kurz davor war, übergriffig zu werden. Solche Häuser gab es auch, oder wo es dann ganz politisch korrekt zuging, auch komischerweise wurden wir da aber wahrscheinlich nicht ernst genug genommen. Also auch die Leute mochten uns.
Wart ihr sowas wie die Hofnarren? Also das war dann so offensichtlich überdreht, dass man das halt einfach als, ja, was war's? Performance, Comedy, whatever, eher schon wahrnahm?
Vielleicht, ja. Also vielleicht hatten diese Leute einfach genug von dieser Ambiguitätstoleranz, boah, wenn der Begriff nicht stimmt, dann habe ich ihn jetzt so oft wiederholt, dass es echt super peinlich ist. Ist vielleicht so, also links waren die auf jeden Fall. Insofern könnte das ja hinhauen. Und dass die schon so, ja, gemerkt haben, dass das sind eigentlich die Leute sind gut im Herzen und haben anscheinend, wie die hier auftreten, einen moralischen Kompass. Und außerdem sind die harmlos und schnuckelig und auch ein bisschen bekloppt. Den kann man nicht böse sein. So war es ein bisschen.
Wie lange ging das dann noch mit Nowotny TV? Also ich weiß, dass ja, ich bin 2000, 2001 aus Essen weggezogen, aber ich kann tatsächlich nicht sagen, wann das dann irgendwann vorbei war. Das war so bestimmte Dinge, das ist so wie, wann ist es wirklich dunkel abends? Irgendwie so war einfach irgendwas, die Band einfach mal so ausgefadet und dann war sie weg.
Ja, so war das für uns auch. Ich glaube, sowas Ähnliches wie ein Abschiedskonzert war 2000. Den Termin habe ich auch versucht, durch Internetaufrufe rauszufinden, konnte mir jetzt auch keiner sagen. Das war in Münster in der Baracke. Vielleicht, wenn ihr jemand zuhört, organisiert durch die Konzertgruppe Schwarzes Gespenst damals, wenn sich jemand bei der Ox-Redaktion oder mir melden möchte, um mir zu sagen, wann das war, zusammen mit den Virginas. Und ja, ich glaube, das war ein Doppelkonzert und eins unserer geilsten Konzerte überhaupt. Aber ich kann das Jahr nicht mehr festlegen.
Und dann habt ihr gesagt, ja, aus, vorbei, das war's. Oder ist es halt einfach so, man hat sich einfach nicht mehr so oft gesehen und dann war es das? Oder wie ist das
Ja.
passiert?
Wir haben davor ja auch schon nicht besonders häufig geprobt. und auch uns, ja gut, die Songs waren auch ein bisschen so gestaltet, dass das auch nicht unbedingt nötig war. Das war einigen Bandmitgliedern immer wichtig, dass man auch nicht allzu viel nachdenken musste bei den Songs oder vielleicht mal, wenn man den 3 Monate lang nicht gespielt hat, nicht mehr weiß, wie viele Strophen kommen da jetzt. Insofern hat das auf unser Alltagsleben gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, jetzt ob Nowotny TV existiert oder nicht. Bis auf die teilweise halt sehr extremen und anstrengenden Konzertwochenenden, die aber auch nicht so häufig waren.
Wie viele Konzerte habt ihr circa gespielt? Also wenn du nicht mehr weißt, wann das letzte Konzert war, hast du sicher auch nicht so ein, irgend so ein, so eine dicke Klatte, so ein Business-Kalender, wo du alles eingetragen hattest.
Nee, nee, leider nicht. Hätte ich jetzt gerne. Also das wäre wahrscheinlich jetzt im Nachhinein echt schön da drin rumzuwühlen. Also ich habe so ein Ding, wo ich dann so Flyer, wenn ich die dann mal mitgenommen habe, da steht aber dann auch in den seltensten Fällen das Jahr drauf, in dem das war. Und auch dann die Stadt irgendeinem Ereignis zuzuordnen, fällt auch schwer. Wir haben, würde ich mal sagen, so über 4, 5 Jahre hinweg pro Jahr so 5, 6 kleinere Tourneen, die dann meistens so ein verlängertes Wochenende war, gespielt. So in dem Rahmen dürfte sich das bewegt haben.
Nun sagtest du vorhin schon, dass es irgendwie so 500 irgendwelche Songfragmente oder Klangdokumente gibt, die noch der Veröffentlichung harren. Da kann man natürlich sicher so eine 50er Vinylbox irgendwann mal in Angriff nehmen. Nach der einen LP, ja, dröseln wir auf. Was kam da noch? Wie habt ihr es denn nochmal ins Studio geschafft? Gab es irgendwelche finalen Aufnahmen, die dann irgendwie unveröffentlicht geblieben sind? Oder wie hat sich so
Ja, es sind
eure
auch zwei Alben.
Recording-History dann eben weiterentwickelt, dass wir so mal aufdröseln?
Ne, es gibt ja zwei Alben. Es gibt ja noch
Ja.
das zweite. Also,
Wann kam
ne,
das?
das kam 98.
98, okay, ja.
Und damit war dann eigentlich unser Live-Set auch komplett auf Platte gebannt, was wir dann so gespielt haben. Manchmal kamen noch so ein paar von den ganz strangen Songs aus der älteren Zeit auch noch ins Programm. Albert der Walfänger war ein Blindgänger, war ein dummes Stück, darum kam er auch nie mehr zurück. Das war so ein Seemannslied. Also, ja, nee, eigentlich ging auch der Enthusiasmus im Aufnehmen dann tatsächlich mit dem Veröffentlichen von richtigen Platten dann leider so ein bisschen zurück, ne? Also eigentlich so dieses Experimentierding, was am Anfang so im Jugendzimmer gemacht wurde, aus dem wir dann auch praktisch lange gezehrt haben und unsere Songideen rausgeholt haben, das war dann irgendwann dann auch durch Auseinanderziehen und so weiter, war das dann so ein bisschen weg. Aber wir konnten da sehr lange von zehren.
Hat also, da kommen wir jetzt natürlich dann gleich auf die Reunion, die Neuauflage der Band und Nostalgie zu sprechen, aber speiste sich also letztlich vieles von diesem Charme von Novotny TV aus genau diesem bekloppten, spätpubertären,
ja, absolut.
Einfach sich austoben und rumprobieren?
Genau. Ja, Leute, auch Leute, die einfach jeden Abend zusammenhängen und nicht unbedingt sich treffen, um jetzt, weil sie jetzt eine Platte aufnehmen müssen oder den Song fertig machen, sondern einfach, ja, dann entweder einen Film gucken oder halt einen Song aufnehmen. So ist aber egal eigentlich so, ne? Also so dieses komplett drucklose, zwanglose Herangehen.
Das klingt doch nach dem totalen Gegenentwurf von dem, was man als junger Mensch heute, der karrierebewusst Popmusik in Angriff nimmt, an der Popakademie lernt.
Ja, und das Ergebnis bestätigt ja uns und auch die Leute an der Popakademie.
Wie kommt man dann also wieder rein? Man wird ja älter und Menschen verändern sich. Manche von uns reifen sogar, in welcher Art auch immer. Und plötzlich ist 2019, 2020 und ja, 20 Jahre später, ja, was treibt einen dann zu sagen so, hey, jetzt wollen wir den Wahnsinn nochmal wiederholen?
Wollten wir eigentlich gar nicht. War auch nicht unsere Idee. Und meine Idee war definitiv, das niemals zu machen. Also so nie wieder auftreten, nicht das machen, was andere Bands machen, den Kult für sich alleine weiter wachsen lassen. Dann kam Phantom Records und haben das Angebot gemacht oder haben den Wunsch geäußert, die Platte wieder zu veröffentlichen.
Und zwar eure erste Platte?
Beide.
Beide.
Wir sind beide wieder veröffentlicht worden.
Mhm.
In einer super schönen Überarbeitung der Cover. Und da sprach natürlich erstmal gar nichts dagegen. Das fand ich geil. Vor allen Dingen, weil ich keine Arbeit investieren musste, sondern einfach nur Ja sagen musste und so ein bisschen hier und da mal was beisteuern. Aber das war natürlich super, weil ja Kraft und Zeit ja mit dem Alter auch so ein bisschen nachlässt für solche völlig ziellosen Tätigkeiten. Leider, leider. Ja, und dann hatten wir aber dadurch halt den Kopf wieder zu weit aus dem Kaninchenloch rausgestreckt, dadurch, dass halt diese Platten rauskamen. Und dann kamen halt Leute auf uns zu und haben gesagt, auch bitte trete doch mal auf. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann nochmal, auch komm, bitte, 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 bitte. Bis, ja, bis man nicht mehr Nein sagen konnte. So.
So war das.
Ja. Außerdem ja auch noch dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auch die berechtigte Hoffnung, dass das eh gar nichts wird. Da kann man ja auch schön Ja sagen und die Leute nicht verärgern. Und dann ist das ja auch erstmal oft wieder ausgefallen und verschoben worden.
Für wann war das Aber Konzert geplant, das Reunion-Konzert, das bislang nicht stattgefunden hat?
Jetzt muss ich mal überlegen. Also der erste Auftritt wäre in Dortmund beim Spastic Fantastic gewesen. War das wäre wahrscheinlich Anfang Mitte 2020 gewesen. Kann ja eigentlich gar nicht anders.
Und dann kam Corona.
Das erste, also den Anstoß hat eigentlich das Mind the Gap Fanzine gemacht.
Die Kollegen aus Hamburg, ja.
Genau, das wäre im September 2020 gewesen. Das hat sich dann rumgesprochen und dann wurden noch mehr Leute auf und es waren noch mehr Leute angerufen und bitte, bitte gesagt. Und das wurde dann auf September 2021 verschoben und jetzt ist es in den April 2022 verschoben, wo ja dann ja auch ganz gute Chancen sind, dass es tatsächlich stattfindet.
Genau, es findet dann auf jeden Fall die Hamburger bekommen ihr Konzert von Mind the Gap. Für wann ist das geplant?
Das ist der 23.
Der
April.
23. Ja. Und dann bin ich jetzt, sorry guys, nach Hamburg natürlich nur reingegrätscht mit dem Ox Festival, wo ich dann irgendwann auch sagte, so, ja verdammt, mit der Band hat uns halt damals aufgrund der räumlichen Nähe und du später dann auch als doch einige Jahre als Kolumnist und Rezensent für das Ox. Ja, die würden doch auch ganz gut passen und habe euch gefragt, ob ihr nicht am 9.4. im Zack in Düsseldorf mitspielen wolltet, was ihr dann aus wunderbaren Gründen auch tatsächlich zugesagt habt. Und mindestens einen Menschen aus Mülheim an der Ruhr, Herrn Norbert J., sofort in
Okay.
vollkommener Euphorie irgendwie gestürzt hat.
Ah, noch schöner wäre es ja gewesen, in Mülheim oder in Essen das Ganze zu machen. Das hätte so das Ganze total abgerundet. Aber das war auch der Grund, dann dazu zu sagen, klar, da kommen Erinnerungen hoch an die Zeit vom Hüweg und wie hieß dieser Laden nochmal, wo man durch so eine Schrebergartensiedlung hochlaufen, Julius Leberhaus.
Das Julius Leberhaus, da haben wir auch
Genau.
mehrere Ox-Konzerte und auch Festivals gemacht, ja.
Und auch mindestens eins mit uns.
Siehst du, aber auch das sind so Dinge, das ist so, man weiß, dass es stattgefunden hat, aber wie das war, wann das war, das ist jetzt klingen wir schon wie so alte Männer, aber es ist tatsächlich, es war, man kann ja, es war die Zeit vor Handyaufnahmen, vor im Internet angekündigten Konzerten etc. Das ist also alles, wenn man nicht irgendwie einen Flyer hat und nicht im Fanzine, wo man irgendwie so einen Konzertbericht niedergeschrieben hat und man das nochmal konkret recherchiert, verschwindet da sehr vieles einfach in so einem, jo, da war doch irgendwas. Schlimm.
Eine sehr lebendige Szene von dem Konzert im Hüweg. Das war, glaube ich, mit. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Band, mit der wir zusammengespielt haben. Auf jeden Fall war ein Problem, dass die komplette Umgebung ein einziges Scherbenmeer war. Und irgendein Hausmeister, den ich, glaube ich, auch kannte, dann gebeten hat, dass wir doch als Konzertveranstalter da ein bisschen was dagegen tun müssen, sodass ich dann irgendwann um 2 Uhr nachts in kompletter Anzugmontur mit Krawatte und leicht angeschickert da in Essen-Stehle mit einem Besen in der Hand die Straße gereinigt habe. Da wäre ich, glaube ich, gerne als Passant vorbeigekommen und hätte das gesehen, diese Szene. Mit wahrscheinlich noch so ein paar Iro-Punks, die mir immer noch, damit ich mir nicht langweilig werde, noch so ein paar Flaschen dahingeschmissen haben.
So war das damals nämlich. Wir waren nämlich ordentlich Punks. Wir haben aufgeräumt hinterher. Mehr oder weniger freiwillig. Ja, das war direkt um die Ecke von da, wo wir gewohnt haben. Jugendzentrum Hünninghausenweg. Da hat damals von der Thorsten, der bei dieser Punkband Zappenduster gespielt hat, der war da auch
Ja.
Mitveranstalter, ja.
Der war wahrscheinlich der andere mit dem Besen in der Hand, könnte ich mir vorstellen.
Gut möglich, ja. Weil du vorhin schon sagtest, diese ganzen Aufnahmen, die es noch gibt, hast du vor, sowas mal irgendwie wieder zu digitalisieren und das dann vielleicht nochmal irgendwo hochzuladen? Ich meine, heutzutage wird alles irgendwo hochgeladen und Leute hören sich es an aus irgendeinem absurden Grund. Spricht ja nicht unbedingt dagegen, das zu machen, in eurem Fall, oder?
Ja, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es auf irgendwelchen Kassetten schlummert, wo man erstmal rausfinden müsste, wo die genau schlummern. Ich habe auf jeden Fall noch 3 Müllsäcke voll mit 8-Spur-Kassetten, auch teilweise von meinen eigenen Sachen im Keller liegen, wo aber auch so ein gewisser Cringe mich davon abhält, die aufzumachen und da reinzugucken. Und vielleicht festzustellen, das Zeug ist komplett verschimmelt oder keine Kassette ist mehr in der Hülle, beziehungsweise die Beschriftungen sind irgendwo anders. Du musst das alles durchhören und zwar nicht mit einem normalen Kassettenrekorder, sondern mit einem 8-Spur-Tongerät, was man dann auch erstmal wieder auftreiben muss, was funktionieren muss und in dessen Funktionsweise sich man sich erstmal wieder einarbeiten muss. Und das sind alles Sachen, die nicht sehr gut mit meinem, ja, doch, ja, nicht mehr ganz so energetischen Gemüts zusammenpassen.
Darf ich fragen, ich weiß ja, dass du auch ein Kind hast.
Zwei.
Wie so der Nachwuchs, wurde der schon mal konfrontiert mit dem früheren Tun des Papas? Hat der da so ein, ja, fand das schon mal statt?
Ja, also klar, also das Coolste für Kinder ist ja, wenn Papa so erzählt, was er früher gemacht hat. Auf jeden Fall. Uncool ist dann, wenn er sich dann so schlecht erinnert. Und uncool ist, wenn er so ein Schluffi ist, wie ich es gerade schon beschrieben hat, und dann oft keinen Bock hat, das zu erzählen. Aber ja, also die kennen die Musik so, sind sie nicht Fans von, aber ich glaube, die finden das schon ganz cool, dass ich sowas mal gemacht habe. Und streben dem in keinster Weise nach. Obwohl meine Tochter hat vorgestern angefangen, Gitarre zu spielen und kann jetzt schon 4 Akkorde, also mehr als Elvis Pestalozzi. Nein, das war gelogen.
Wird sie mitkommen dürfen zu dem Konzert im April 2022?
Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das dürfte schwer zu sein. Die ist 12. Keine Ahnung, mal gucken. Wir wollten ja danach eigentlich nicht unbedingt wieder nach Hause fahren, wie schon Thema war.
Sollen die Großeltern halt mitkommen?
Ja, das.
Die setzen wir auf die Gästeliste, damit die Tochter den Papa mal gucken kann, was der so macht.
Ja, die Großeltern sind aber auch schon sehr alt mittlerweile. Das ist, also die haben sich damals nicht dafür interessiert und jetzt werden sie da eher nicht mehr auftauchen können.
Okay.
Gut. Aber die werden sich extrem freuen, wenn die sturmfreie Bude haben. Die werden also auch einen guten Abend haben, wenn wir unterwegs sind.
Okay. Frage ich einfach nochmal, wenn ihr spielt, müsst ihr euch einfach auch mal im Proberaum wieder treffen oder, nee, müsst ihr gar nicht, ihr habt ja nie geprobt, aber werdet ihr das tun? Habt ihr das getan? Habt ihr festgestellt, dass ihr es tatsächlich noch könnt oder wie ist es von der Seite her bestellt?
Also wir haben schon geprobt und das war sehr schön, sehr cool, sehr schönes Wiedersehen. Wir haben festgestellt, dass wir das doch auch wohl machen müssen. Also so ganz leicht von der Hand ging uns das dann nicht. Ich habe auch so ein bisschen angefangen schon mit Sport und Krafttraining und so, um mich darauf vorzubereiten. Wir sind wieder hier in Coesfeld-Goxel in dem ersten Proberaum, in dem ich mit Novotny TV geprobt habe. Den hat nämlich jetzt mein Bruder mit seiner Metal-Cover-Band der Myrtle Crew inne. Und da können wir dann proben. Und wir haben noch so einen kleinen Proberaum in einem privaten Keller. Wenn wir nur in kleiner Besetzung sind, dann treffen wir uns da ab und zu. Trinken 2, 3, 4, manche auch 5 Biere und proben beim zwanglosen Beisammensein.
Schön. Ja, das war jetzt ein sehr schönes Update über Novotny TV und die Historie der Band. Ich danke dir. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu hoffen, dass sich tatsächlich die pandemische Lage ganz hervorragend vorteilhaft für uns alle entwickelt und tatsächlich das alles im April 2022 wie geplant stattfinden kann und wir uns dann spätestens dann in echt mal wieder gegenüberstehen.
Ja, die Leute sollen sich mal fleißig impfen lassen.
Genau meine Rede.
Jetzt, nachdem die ganzen Regierungsmaßnahmen, kann ich jetzt mal dazu beitragen, dass das endlich was wird mit meinem Aufruf. Macht die Novotny TV-Konzerte möglich. Geht impfen. Geht euch impfen.
Das war ein hervorragendes letztes Wort. Ich danke dir vielmals. Dann tschüss und bis bald.
Ja, ich danke auch. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.